Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 6. November 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas.
Ich habe mich sehr auf heute gefreut.
Weil?
Weil ich glaube, heute machen wir echt eine Folge, die hat es in sich.
Oha. Würde ich
Weil heute sagen. Machen wir keine Kleinigkeiten. Heute reden wir mal über das ganz, ganz Große, weil wir müssen ja das Geheimnis von Lourdes noch lüften.
Ja, diesmal machen wir aber das Lüften gleich am Anfang, aber danach wird es noch viel großartiger, oder? Nicht, dass alle nach Lourdes jetzt wegschalten.
Nein.
Das geht gar nicht.
Ich sag ganz ehrlich, das, was in Lourdes passiert ist und was um Lourdes herum passiert ist, das hat mich jahrelang beschäftigt.
Aha.
Und beschäftigt mich immer noch.
Okay.
Weil es geht bei den Ereignissen um die größte aller Fragen. Und die hat mich mein ganzes Leben lang hier in Rom gehalten. Weil was mich schon als Jugendlichen oder als ganz jungen Mann, als ich hergekommen bin, fasziniert hat, war, hat Rom, der Vatikan, der Papst, etwas mit Gott zu tun oder nicht? Will Gott diese Veranstaltung?
Ja, das frage ich mich ja schon lange, was das mit dem ganzen Bodenpersonal da in Rom auf sich hat. Brauchen wir das? Ist das genau richtig? Ist das das, was Jesus will?
Genau.
Oder ist das alles Wahnsinn? Also wenn ich das sage, kriege ich ja auf den Kopf. Aber wenn du das fragst, ist gut. Ja, sag.
Es stellt sich ja die Frage, wenn Gott das hier alles will, Petersdom, Vatikan, die Sixtinische Kapelle, die Päpste, Leo den 14., wenn er das alles will, ist er dann der Kirche beigestanden? Hilft er ihr? Hat er ihr gesagt, ich finde euch toll? Gibt es irgendwo da draußen, keine Ahnung, im hintersten Universum einen Gott, der diesen Leo den 14. will? Und seine Veranstaltung, die Kirche? Ist das so oder ist das nicht so? Und es gibt in dieser Frage nur ein einziges Mal eine Antwort. Nur einmal.
Aha.
Und das ist in Lourdes.
Was? Ach was. Kann sich, also, okay, dann musst du jetzt erstmal, also erstmal die ganzen Leute, die jetzt zuhören und nicht die letzte Folge gehört haben, müssen ja wissen, wir haben über Lourdes gesprochen.
Aber
das
wir Wasser, fangen nochmal an.
Du
Wir fangen
nochmal
ganz von vorne an, weil diesmal brauche ich dich dringend, weil es gibt Stellen in der Geschichte, wo ich glaube, ich schon so eine vielleicht zu vorgefertigte Meinung habe. Deswegen würde ich dir die Geschichte mal einfach so ganz unkommentiert erzählen, weil ich wirklich gerne wüsste, wie du darauf reagierst. Also fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja.
Wo sind wir überhaupt? Wir sind in einem Ort in den Pyrenäen. Das heißt
Frankreich.
Genau, in den Bergen. Wir reden von einem Mädchen, das wird im Januar 1844 geboren. Die Pyrenäen sind im Süden Frankreichs zur Grenze Spaniens, wie du weißt.
Yep.
Es ist eine sehr, sehr arme Gegend um das Jahr 1844. Der Vater von Bernadette Soubirous hat eine Mühle. Es ist ein relativ einträgliches Leben. Arm, ohne jeden Zweifel. Das ist, die mahlen also Korn. Das ist so eine Geschichte, wie man könnte sagen, in ihrer allerfrühesten Kindheit, als sie geboren wird, ist es eine Familie, die hat ihr Auskommen.
Gut.
Das ist jetzt nichts, wo die haben also keinerlei von Luxus. Ihre Mutter erlebt drei Fehlgeburten. Es werden viele Kinder totgeboren, was damals überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Und Bernadette kommt in diesem Umstand auf die Welt. Hat aber das Pech, dass um dieses Jahr 1844 in Frankreich die Industrialisierung schon im vollen Gange ist und die Wassermühle, die ihr Vater betreibt, einfach keinen Gewinn mehr abwirft. Die Familie kann sich das nicht mehr leisten. Die geraten in eine äußerst bedrängliche Lage. Der Vater nimmt Darlehen auf, die er nicht zurückzahlen kann, und dann ist die Mühle weg. Die Familie hat kein Einkommen mehr, sondern der Vater wird Teil einer Armee von Leiharbeitern, Landarbeitern. Beide Eltern, sowohl der Vater als auch die Mutter, waren, heute würde man sagen, zu 80% ist das sicher, vielleicht zu 90% schwer alkoholkrank.
Oh.
Die Mutter hat sich bei einem Unfall, von dem man heute nicht mehr genau, den man nicht genau rekonstruieren kann, man weiß aber die, das Ergebnis, hat sich bei einem Unfall ihre Brüste so schwer verbrannt, aha, dass sie das Kind nicht stillen kann. Mhm. Bernadette kommt zu einer Amme, einer Frau, die ihr Kind gerade verloren hat. Und die Umstände der Armut sind so schlimm, dass das Kind sehr starke Entwicklungsprobleme hat. Bernadette wird als 14-Jährige nur 1,40 Meter groß sein. Hm. Die ist sehr klein, selbst für damalige Verhältnisse. Heute geht man deutlich mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass das Folgen einer dramatischen Unterernährung war. Also die hatte nicht, wie heute junge Menschen, ab und zu mal ein bisschen Hunger, sondern das war eine dramatische Fehl- und Unterernährung.
Mangelernährung, ja.
Mangelernährung, okay. Die zu einer deutlichen Fehlbildung geführt hat.
Und war sie geistig auch möglicherweise dadurch ein bisschen zurückgeblieben? Weiß man das auch? Also erstaunlich, wie viel man weiß.
Ja, nee, man weiß über das Mädchen jede Menge. Geistig ist das nicht so. Es gibt keine Anzeichen davon, dass sie Schwierigkeiten hatte. Es ist sicher, dass sie an Cholera erkrankt ist. Es ist sicher, dass die Krankheiten auch dazu beitragen, dass ihr Wachstum so stark gestört wird. Sie hat dann großes Pech, weil der Vater und die Mutter sind so arm, dass der Vater dabei erwischt wird, wie er 2 Säcke Mehl stiehlt und kommt ins Gefängnis. Das ist für die Familie in dieser mega armen Gegend eine große Schande. Wir haben jetzt also, du hast die Fakten jetzt alle vor Augen, ein 14-jähriges, unterentwickeltes Mädchen aus einer so armen Gegend, dass der Vater, als er ins Gefängnis kommt, wohnen die in einer Art, sie selbst nennt das später das Gefängnis, es ist ein kahler Raum, in der sie mit ihrer Mutter und den beiden Geschwistern lebt. Es gibt nur, es gibt kein Bett, es gibt keine Kissen, es gibt keine Decken, es gibt nur festgetretenen Lehm auf dem Boden. Das ist wie ein Stall. Also besser, ich würde sagen, es gibt heute, habe ich Ställe gesehen, in denen Tiere weit besser gehalten werden als die Menschen damals, ohne Heizung. In dieser, vergiss das nicht, wir sind in den Pyrenäen, es ist im Winter eiskalt. Es ist eiskalt.
Und dann die Mutter Alkoholikerin, das heißt, die brauchte ja auch regelmäßig wieder Alkohol. Also wenn mal ein bisschen Geld da war, ging das wahrscheinlich ja dann auch dafür. Also wenn beide Eltern Alkoholiker sind.
Richtig.
Meine Güte, ja. Also die, ganz
das Kind, das Kind ist in dieser Familie so arm, dass die Mutter fürchtet, dass sie verhungern wird und schickt sie zu einer Tante. Dort wird sie aber ganz offensichtlich mehrfach geschlagen und alles andere als gut behandelt und versucht, nach in ihr Heimatort zurückzukommen. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, der uns später dem lieben Gott ganz nahe bringen wird. Dieses Mädchen, so den Hintergrund hast du jetzt mehr oder weniger präsent, oder?
Ja, absolut.
Gut. Dieses Mädchen muss Holz holen. Die wird also in einen Wald geschickt, in der Nähe von einem kleinen Fluss. Diese Gegend nennt man Massabielle. Massabielle ist eine Schlucht, würde man sagen. Sehr waldig, sehr kalt, sehr schattig. Selbst im Sommer, ich bin öfter in Lourdes gewesen, also selbst im Sommer ist das ein so, ja, würde ich sagen, es ist nichts für mich. Also ich mag es 40 Grad und mehr. Ja. Das ist also wirklich für Menschen, die gerne grün, kalt, nebelig, viel Dieselregen, ist es toll. Sie geht also an diesem Fluss entlang und sammelt Holz. Sie ist gerade von ihrer Tante, die sie immer geschlagen hat, endlich zurückgekommen. Wir sind im Jahr 1858. Das Mädchen ist 14.
Ja.
Plötzlich sieht sie in einer Grotte eine Erscheinung. Sie sagt später, eine helle Erscheinung. Sie kann sich nicht genau festlegen, ob diese Erscheinung einer Frau kleiner oder größer als sie. Sie sieht später, sagt sie aus, manchmal kam es ihr vor, als sei sie kleiner, manchmal kam es ihr vor, als sei sie größer. Mehr oder weniger muss diese Erscheinung etwa ihrer Ansicht nach so groß gewesen sein wie sie selbst. Mhm. Das erste Mal, als sie diese Erscheinung sieht, im Februar 1858, sagt diese Figur nichts. Die erscheint ihr einfach in dieser Höhle und ist einfach da, aber ohne ein Wort zu sagen. Mhm. In den kommenden Tagen geht Bernadette immer wieder an diesen Fluss, um Holz zu sammeln, geht auch zu dieser Höhle und sieht diese Erscheinung mehrfach wieder. Sie wird später sagen, eine Frau in einem strahlenden Gewand mit einem blauen Schal und Rosen an ihren Füßen. Kein Wort sagt die gute Dame zu ihr. Mhm. Jetzt wird Bernadette interessant und hat auch einen Plan, weil sie nimmt eine Schiefertafel mit. Sie möchte, dass diese Erscheinung ihr aufschreibt, wer sie ist oder ob sie was zu sagen hat.
Das ist ganz schön schlau, finde ich jetzt. Ein interessanter Gedanke. Mhm.
Genau, also kommt Bernadette mit der Schiefertafel zur Höhle. Aber diesmal spricht die Frau zum ersten Mal. Also statt auf diese Schiefertafel zu schreiben, sagt sie zum ersten Mal was. Und sie sagt, dass sie erwartet, dass die Leute Buße tun sollen. Und sagt aber noch nicht, wer sie ist. Mhm. Sondern sie sagt nur, sie hofft, dass Buße getan wird und dass man den Rosenkranz beten soll. Bernadette geht nach Hause, erzählt das. Sie soll das auch einem Priester erzählen. Kein Mensch glaubt ihr. Mhm. Allerdings kommen zu dieser Erscheinung immer mehr Menschen jetzt mit. Bernadette ist seltsamerweise bei diesen Erscheinungen nie allein. Sie ist die Einzige, die die Mutter Gottes sieht. Aber ihre Freundinnen sind dabei, Begleiter sind dabei. Bei den Erscheinungen, die sich jetzt häufen, sind immer mehrere hundert Menschen jetzt schon zugegen.
Okay, aber nur sie sieht diese Person, die dann später als Mutter Gottes identifiziert wird, aber von ihr in dem Moment noch nicht. Und alle anderen, die mitkommen, sehen da nichts.
Ganz genau.
Okay.
Sie sieht aber, dass diese Mutter, diese Figur, interagiert mit ihr. Also sie macht ihr Zeichen, sagt, komm näher. Also winkt ihr mit den Fingern, dass sie näher kommen soll. Sie lässt auch... das hatten wir in der Folge vor schon erwähnt, eine Quelle entspringen plötzlich. Genau. Und Bernadette soll aus dieser Quelle trinken.
Okay.
Das gelingt Bernadette nicht, aus dem schlichten Grund, weil es so schlammig ist, dass da kaum Wasser ist. Sie wird später sagen, ich konnte das nicht trinken, weil es war einfach Schlamm.
Okay, sehen denn die anderen Menschen diese Quelle dann?
Die anderen Menschen sehen diese Quelle auch geben der... aber keine besondere Bedeutung, weil es ist halt ein Felsen und dieser Felsen ist ein bisschen Schlamm, also ja. Punkt. Dann wird es interessanter, weil der Pfarrer glaubt mittlerweile, dass Bernadette sich das alles ausgedacht hat. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren. Also wir haben jetzt bis zu diesem Punkt ein unterernährtes 14-jähriges Mädchen, das familiär in äußerster Bedrängnis ist. Also ohne den geringsten Zweifel. Geht jetzt in diese Grotte und sieht dort jetzt über zwei Wochen Erscheinungen. Da stellt sich natürlich die Frage, hat die sich das einfach ausgedacht, um irgendwie mit was auch immer, sich selbst und ihre Familie aus dieser Misere zu befreien.
Ja, oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, sich irgendwas auszudenken. Vielleicht war die ja extrem pleatsch und denkt sich, oh, da machen wir jetzt irgendwie was. Andererseits, auf so eine Idee zu kommen, ist schon ein bisschen wild auch. Also wenn man sehr schlau ist und sich sagt, ich denke mir jetzt da so eine Erscheinung aus.
Ja.
Also schwierig. Also das muss ja klar sein, dass die anderen die nicht sehen. Da muss man schon sehr überzeugend sein. Ist natürlich für mich jetzt schwer zu beurteilen, aber ich finde es total spannend. Aber das
also
ist
was klar, habe ich mir zwei Sachen gefragt. Nehmen wir mal an, sie hat sich das alles ausgedacht. Hm. Warum sagt sie dann nicht, wer das ist? Warum sagt sie, ich sehe eine Figur, aber die sagt nie, wer sie ist.
Okay.
Wenn sie sich aufspielen wollte, in diesem kleinen Pyrenäenkaff, hätte sie doch gesagt, ich sehe Jesus. Oder wir hatten ja schon über dieses, über dieses Wunder in Krakau gesprochen, von dieser Schwester Kowalska.
Genau.
Die sagt ja gleich, ich sehe Jesus. Aber wenn dieses Mädchen sich aufspielen wollte, warum bleibt sie dann zwei Wochen lang dabei und sagt, ich sehe da was, die spricht nicht mit mir und ich weiß nicht, wer das ist?
Mhm. Das ist eine gute Frage, stimmt.
Das finde ich sehr seltsam. Also war die psychotisch? War die einfach krank? Aber ihr ganzes Verhalten und das spätere, die späteren Untersuchungen, wirst du noch sehen, deuten eigentlich auf das Gegenteil hin.
Gut.
Die Frage ist, okay, dieses Mädchen, wenn sie hätte sich aufspielen wollen, hätte sie doch von vornherein sagen müssen, ich sehe da was ganz Tolles. Stattdessen geht sie immer wieder zu dieser Höhle und sagt immer wieder, was genau dort passiert, wer das ist, weiß ich nicht. Erst nachdem mehrere Leute mit zu dieser Quelle gekommen sind, sieht sie, beschreibt sie, dass sie glaubt, dass diese Figur, die sie dort sieht, die Jungfrau Maria ist. Die sagt es aber nicht zu ihr, sondern sie sagt, die erscheint mir so wie Darstellungen, die sie aus Kirchen kennt.
Gut, das, vielleicht hat sie auch inzwischen jemand eingeredet oder sie gefragt, ist das Maria oder so, kann man ja nicht genau wissen. Oder der Pastor hat nochmal nachgefragt. Oh.
Okay, wir sind im Jahr 1858, okay? Und wir müssen an dieser Stelle die Geschichte jetzt mal ganz kurz nicht unterbrechen, sondern eine zweite Geschichte einführen.
Okay.
Sonst versteht man es nachher nicht. An der Adria ist Ende des 18. Jahrhunderts ein Papst geboren worden, der später in der Geschichte äußerst umstritten werden wird, und zwar Pius der IX. Pius der IX hat einen Haufen Probleme. Vor allem hat er das Problem, dass der Kirchenstaat, den die Päpste vor vielen Jahrhunderten schon gegründet haben, ins Wanken gerät. Italien hat sich mittlerweile geeinigt. Es gibt viele Freiheitskämpfer. Im Jahr 1848, weißt du wahrscheinlich, hat sich in ganz Europa so eine Revolutionsbewegung aufgetan. Es gibt Bestrebungen, die alten Fürstentürmer wegzufegen. Das ist auch in Deutschland so, weißt du, die Revolution von 1848, das ist auch in Italien so. In Italien ist die Erhebung gegen diesen Papst so heftig, dass er aus Rom fliehen muss. Er geht in den Badeort nach Gaeta, im südlich von Rom, und tut dann etwas, was aus Sicht späterer Päpste wirklich nicht sehr freundlich ist. Die Römer rufen eine Republik aus. Die sagen, wir sind selbstbestimmt. Wir wollen keinen Usurpator-Papst mehr haben. Daraufhin lädt Papst Pius der IX fremde Truppen ein, Österreicher und Franzosen. Die sollen die Republikaner niederschießen und ihm die Kontrolle über die Stadt Rom zurückerobern. Also der lädt fremde Truppen ein. Mhm. Das passiert auch. Die Österreicher helfen ihm, den Staat zurückzukriegen. Aber entscheidend ist das Eingreifen ausgerechnet der Franzosen, die die französische Revolution erfunden haben. Die besetzen Rom, die bringen die Freiheitskämpfer um und Pius kann zurück nach Rom kommen. Es gibt dabei eine sehr unschöne Episode. Ich kenne das übrigens aus einem ganz einfachen Grund ziemlich genau. Also ich und meine reizende Gattin, weil wir wohnen in Trastevere in der Nähe von der Villa Scharra. Und wir waren sowohl mit unserem Sohn als auch mit unseren zahlreichen zugelaufenen Hunden immer wieder zum Spazierengehen in der Villa Scharra. Und diese Villa Scharra ist ein Fort, das eine entscheidende Rolle in diesem Krieg gespielt hat. Also die Franzosen bekämpfen die republikanischen Römer und der Krieg wird dort oben auf dem Gianicolo maßgeblich geführt. Dort sterben auch die ganzen Revolutionäre. Zwei Revolutionäre werden gefangen genommen. Der italienische König bittet den Papst, die Bitte ihm auszuliefern, weil es seien politische Gefangene. Die haben ja nicht gekämpft, weil sie jemandem was Böses wollten, sondern weil die an die Republik geglaubt haben. Der bittet sie nicht zu enthaupten, aber der Papst lenkt nicht ein, lässt beide umbringen, lässt beide hinrichten. Und zeigt ein weiteres Mal eine ausgesprochen harte Hand. Der erkennt die Zeichen der Zeit überhaupt nicht. Er schreibt eine Enzyklika und in dieser Enzyklika verdammt er all das, was zu dieser Zeit Menschen gerade versuchen zu erkämpfen, nämlich zum Beispiel ein Recht auf das eigene Gewissen. Die Gewissensfreiheit ist zu dem Zeitpunkt alles andere als normal. Ebenso wenig wie die Religionsfreiheit. Ein Mensch kann nach Meinung von Pius dem IX. Keineswegs sich selbst überlegen, welche Religion er hat, sondern er muss die von Gott gegebene katholische Religion annehmen. Das Gleiche gilt für die Regierungsform. Die Demokratie hält er für eine Erfindung Satans. Gott wollte die Monarchie. Und nur die Monarchie ist auch eine Regierungsform, die in Ordnung ist. Das nächste, wogegen er sich wendet, wie gesagt, neben der Meinungsfreiheit und der Gewissensfreiheit, gegen die Pressefreiheit. Die freie Meinungsäußerung hält er für Teufelszeugs. Entweder wird das geglaubt, was der Monarch verbreitet, oder man landet im Gefängnis.
Meine Güte, ja, also mit Trump hätte er sich gut verstanden.
Und als Spitze dieses sogenannten, er schreibt also eine große Liste der Fehler der Zeit. Da verdammt er Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und erklärt zum Schluss selbstverständlich, dass die Schulen ausschließlich der Kirche unterstehen dürfen und dass die Religionsunterricht der maßgebliche Unterricht ist, dass die staatliche Schulbildung ein Teufelszeug ist. Also die Schulpflicht und die Möglichkeit, dass Länder Schulen gründen und Menschen in Schulen Lesen und Schreiben beibringen, hält er für hochgefährliche Ideen Satans. Also du hast schon gemerkt, der gute Mann. Ja. Man muss da immer fair sein und sagen, es ist sehr einfach, 200 Jahre später dann drauf zu gucken, genau. Und zu sagen, wie blöd war der eigentlich. Ja. Aber sicher ist, dass schon zu seiner Zeit die ganzen progressiven Kräfte Europas mit diesem Mann absolut nichts anfangen können. Also
mit aufklärerischen Gedanken hat das nichts zu tun, ja.
Der ist so weit im, und das Schlimmste ist jetzt, seine harte Hand setzt sich also überhaupt nicht durch. Das klappt überhaupt nicht. Also seine ganzen Versuche, den Kirchenstaat wieder aufzubauen, das geht alles komplett schief. Die Kirche liegt zu diesem Zeitpunkt einfach total daneben. Er hat überhaupt nicht begriffen und die Zeichen, die Zeit des Kirchenstaates sind also gezählt. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit.
Okay.
20 Jahre später, im Jahr 1870, gibt es den Kirchenstaat nicht mehr. Die Italiener haben dann mittlerweile unter Garibaldi ein neues Land gegründet und den Kirchenstaat weggefegt mit dem ganzen alten Plunder. Zu dem Zeitpunkt missverstehen die komplett, was eigentlich wirklich in Europa passiert.
Okay, so, und jetzt wird es interessant. Auf die Brücke zu unserer Bernadette. Da bin ich sehr gespannt.
Das ehrt mich, das freut mich. So, meine Liebe, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Ereignis. Dieser gute Papst möchte auch theologisch, jetzt auch innerhalb der Kirche, dafür sorgen, dass es klare Meinungen in seiner Richtung gibt. Und er ist ein ganz großer Verehrer Marias. Und er setzt etwas durch, was schon damals für absolutes Unverständnis führt, weil er möchte, dass die unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes als Dogma anerkannt wird.
Hui.
Dieses mit der unbefleckten Empfängnis missverstehen alle Leute, mit denen ich darüber rede. Das hat nichts mit Maria selber zu tun, sondern es geht darum, dass ihre Mutter, als sie von Maria schwanger wurde,
Was mit Maria? Also die Mutter von Maria mit Maria schwanger wurde,
ja. Ist das geschehen ohne Erbsünde.
Das heißt,
die katholische Kirche geht davon aus, schon seit dem Mittelalter, der Mensch wird sündig geboren.
Das riecht mich ja so auf, da könnte ich ja schon wieder vorne anfangen. Aber ich weiß, genau.
Der Mensch wird sündig geboren. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwelche schweinischen Gedanken oder so hat, sondern per se wird man sündig geboren. Und die Kirche gibt dir die Möglichkeit, dich mit Gott wieder zu versöhnen. Aber prinzipiell bist du sündig, weil Adam mit Eva.
Ja, die böse Eva wieder, die Frau wieder, genau.
Genau, die Eva, die hat ja da in den Apfel und seitdem, dann hat Gott die beiden aus dem Paradies rausgeschmissen. Mhm. Also ist nach den Theologen des Mittelalters der Mensch sündig und fertig und braucht die Kirche. Wenn er die Kirche nicht hat, kann er mit Gott nicht versöhnt werden. So einfach ist das.
Ein super Prinzip. Ja, also muss man erstmal drauf kommen, dass man sich damit die Leute so bindet.
Genau. Und jetzt sagt dieser Papst, das gilt für alle, aber für Maria gilt es nicht. Maria war im Plan Gottes als die Mutter von seinem Sohn schon vorgesehen. Und deswegen ist die selber als einziger Mensch auf der ganzen Welt ohne Erbsünde.
Das heißt, also jetzt nochmal, also bei der Entstehung Marias sagen, da, also als Maria sozusagen im Mutterleib ihrer Mutter entstanden ist, darauf wollte ich doch gerade hinaus. Da ist jetzt schon keine Sünde? Nein, also wie ist die denn da entstanden? Also auch vom Heiligen Geist? Oder was?
Nein, also sondern es geht darum, Maria wird also sehr wahrscheinlich auch durch einen normalen Akt zwischen einem Mann und einer Frau gezeugt. Und aber im Gegensatz zu allen anderen Menschen wird sie zwar also
ach so, sie ist einfach ohne Sünde einfach also im Gegensatz zu allen genau. Sie kommt auf die Welt und ist aber keine Sünderin im Gegensatz zu allen anderen Menschen.
Richtig. Und jetzt gibt's jede Menge Leute, die sagen zu diesem Papst, also diese Idee ist totaler Blödsinn, dieses Dogma, weil in der Bibel steht kein Wort davon, dass irgendwie damit zu tun hat. Also in der Bibel geht es ständig um Maria. Maria ist eine ganz wichtige Figur. Ja. Maria spielt auch im Islam eine wichtige Figur. Also es steht komischerweise im Koran weit mehr über Maria als in der Bibel. Aber egal, Maria ist eine wichtige Figur. Aber dass Maria ohne jede Sünde geboren worden sei, also ohne Erbsünde, steht nirgendwo. Es gibt keine Tradition. Kein Mensch ist je auf diese Idee gekommen.
Es gibt ja auch gar keinen Nachweis. Ich meine, wie ist es denn wie so ein Teststreifen? Wer ist denn jetzt hier Sünder und wer nicht? Also das ist diese Idee finde ich sowieso schon völlig irre.
Okay, ja, gut. Ja. Also geklärt haben wir jetzt, dieser Papst setzt 1854 dieses christliche, auf Latein geschriebene Lehrschreiben durch, das so kompliziert ist, dass ich jetzt auch eine Viertelstunde gebraucht habe, es dir zu erklären. Das ist führt zu massenweisen Missverständnissen, weil, wie gesagt, viele Menschen glauben, dass mit der unbefleckten Empfängnis habe mit ihrer eigenen Schwangerschaft von Jesus Christus zu tun. Deswegen sage ich auch, es gibt ja das Fest der unbefleckten Empfängnis, das feiern wir bald wieder am 8. Dezember, weil der Papst hat diesen Feiertag durchgesetzt. Immaculata Concezione heißt es auf Italienisch. Ich habe dieses Fest immer viele, viele Jahre lang sehr geliebt.
Weil?
Ich weiß nicht, ob meine Frau das auch geliebt hat. Nein. Also das hatte einen ganz anderen Grund. Ich habe viele Jahre in Rom in der Via Borgognona gearbeitet. Meine Frau übrigens auch in dem gleichen Büro. Und es, der Zufall wollte es, wenn man aus dem Fenster schaute, in dem Büro schaute man auf einen Teil des Platzes vor der spanischen Treppe in Rom. Und der Papst kommt jedes Jahr am Tag der unbefleckten Empfängnis zur Mariensäule, die auf diesem Platz ist. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte, weil da wird ein Feuerwehrwagen aufgebaut. Und mit der hohen Leiter des Feuerwehrwagens wird ein großer Kranz aus Blumen hochgefahren, der Maria um den Arm gelegt, die oben auf der Statue thront. Und unten betet der Papst. Und toll ist dieses Fest aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Platz ist sehr klein. Also stell ihn dir nicht wie den Petersplatz vor, den hast du ja gesehen, der ist ja riesig.
Ja, mein Gott, ja.
Dieser,
so ein kleines Plätzchen.
Das ist ein ganz kleiner Platz und man kann selten im Jahr dem Papst so nahe kommen. Also du kannst ihn anfassen. Der geht da, weil das ein so kleiner Platz ist, geht er da sozusagen an dir vorbei.
Ist ja für Sicherheitsleute der Horror.
Für Sicherheitsleute ist das der Horror, aber ich habe dieses, ich kann mich gut daran erinnern, dass wenn ich Pause hatte und im Büro habe ich immer aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, guck mal, ist wieder Tag der unbefleckten Empfängnis, der Papst ist da, ist auf dem Platz.
Gut.
Okay. Jetzt haben wir also durchgesetzt, es gibt die unbefleckte Empfängnis, obwohl viele Kardinäle sagen, völlig irre. Es gibt einen Feiertag der unbefleckten Empfängnis. Und als dieses Dekret 1854 vom Papst unterschrieben wird, hat das in der katholischen Welt kein Mensch wirklich kapiert. Das wird Jahrzehnte dauern, bis sich das überhaupt durchgesetzt hat. Weißt du, das war ja damals nicht so, dass der Pfarrer in Osnabrück im Internet mal nachguckte, was der Vatikan gerade wieder
Genau.
Sondern das wird ja, dauert ja Jahrzehnte bis durch Briefe und die müssen das ja erstmal alles drucken. Das ist gar nicht so einfach. Den Fernseher gibt es noch nicht, das Radio ist noch nicht richtig erfunden. Telefon. Ja. Also bis diese Entscheidungen und vor allem so komplizierte Entscheidungen wie die unbefleckte Empfängnis sich jetzt irgendwo verbreitet haben, das dauert.
Okay, aber wir haben sie jetzt verstanden. Also vor allem Du hast sie verstanden.
Du hast sie verstanden. Unbefleckte Empfängnis. Kirchenfeiertag hat nichts mit Maria und Jesus und Sex zu tun. Nichts, ganz was anderes. Okay.
Gut.
So, jetzt kommen wir zurück zu unserem 14-jährigen unterernährten Mädchen Bernadette Soubirous in den Pyrenäen. In diesem Tal. Sie war nie in ihrem Leben in der Schule. Und was ich an diesem Wunder auch immer hoch interessant fand, war, sie spricht kein Französisch. Später tun die Leute immer so, als sei Bernadette also eine Figur der Tradition Frankreichs. Das ist totaler Schwachsinn, weil in der Gegend, in der sie lebt, wird ein ganz seltsamer Dialekt gesprochen. Der ist eine Mischung aus Italienisch, Spanisch und Latein, könnte man sagen. Das ist eine eigene Sprache. Verrückt. Aber verstehen nur die Menschen in dieser Gegend. Bernadette war nie in der Schule. Sie hatte nie Religionsunterricht.
Sie musste ja lesen und schreiben können, wenn sie mit der Schiefertafel da loszieht.
Sie muss rudimentär von ihrer Mutter die Möglichkeit geben, vielleicht ihren Namen aufzuschreiben.
Ja, okay.
Wahrscheinlich wollte Bernadette nur, in ihrer Erzählung, hat die Schiefertafel mitgenommen, damit diese seltsame Erscheinung ihren Namen aufschreibt. Und ihren Namen konnte Bernadette auch schreiben, aber sehr viel mehr nicht. Zumal sie auch kein Französisch kann, sie kann keine Zeitung lesen, zumal es in dem Kaff wahrscheinlich gar keine Zeitungen gab. Also sie ist von der Kommunikation der Welt völlig ausgeschlossen, bis auf 3-4 Lieder, die ihr vertrunkener Vater ihr beigebracht hat. Kann ja, sie aber eigentlich.
Die Kirche gab es doch, da ist sie doch zur Kirche gegangen, sicher, weil das war dann ja die Quelle des Wissens.
Es gab eine Kirche, aber, meine Liebe, du musst kurz daran denken, damals galt noch die lateinische Messe.
Ja,
Bernadette hat in einer Kirche kein Wort verstanden.
Aber da hing ja vielleicht irgendwo auch so eine Marienstatue rum oder so, oder?
Das kann sein, dass sie eine Marienstatue gesehen hat, dass sie eine Ahnung von Maria hatte, das kann alles sein. Sicher ist aber, was immer auch der Pfarrer in der Kirche gesagt hat, sie hat kein einziges Wort davon verstanden, weil er musste alles auf Latein sagen und Bernadette konnte hundertprozentig kein Wort Latein. So, und jetzt kommen wir endlich zum Clou der Geschichte, der mich, ich sag das ganz ehrlich, mich hat das immer wirklich umgetrieben. Ich habe über diesen Augenblick, den ich dir jetzt erzähle, viele, viele Tage nachgedacht. Jetzt kommt also dieses Mädchen, das bis zu diesem Zeitpunkt meiner Ansicht nach, nach allem, was ich recherchieren konnte, glaubwürdig ist. Also ob sie da was gesehen hat oder nicht, weiß ich auch nicht, weiß niemand. Aber sie scheint mir keineswegs eine bis dahin irgendwie notorische Lügnerin zu sein. Es scheint nicht aufgebauscht, es scheint nicht inszeniert. Was sie sich eingebildet hat, keine Ahnung. Aber es scheint mir nicht wie eine hintertriebene, geplante Betrügerin.
Ja.
Würde ich mal sagen, das würde ich ausschließen bei dieser 14-Jährigen. Jetzt kommt diese Bernadette wieder zu der Grotte und jetzt spricht diese seltsame Erscheinung zum ersten Mal und sagt etwas Unglaubliches. Sie sagt nämlich zu Bernadette, ich bin die unbefleckte Empfängnis.
Oh, und das sagt die in welcher Sprache, wenn es dann nur diesen lateinisch, italienisch, spanischen Slang gibt?
In diesem Dialekt, den Bernadette versteht. Sie geht mit dem Satz zum Pfarrer und sagt dem Pfarrer diese Figur hat zu mir gesagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Der Pfarrer versteht das nicht, meldet es aber pflichteifernd seinem Bischof. Dem Bischof, der zuständig ist für dieses Kaff in Massabielle. Der Bischof wiederum fällt vom Stuhl, weil selbst er hat von diesem Dogma, das kurz zuvor vom Papst in Rom verkündet worden ist, nur rudimentär gehört. Der Dorfpfarrer in Massabielle hat davon noch nie gehört. Aber dass eine 14-jährige Analphabetin diese Formel je gehört haben könnte, hält er für vollkommen unmöglich. Die sagt in ihrer Sprache, in ihrem Dialekt, dass diese Frau hat zu mir gesagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis.
Allein das Wort unbefleckt ist doch so ungewöhnlich. Also man weiß also, was das in dieser Sprache damals geheißen hat. Also,
es gibt eine Aufzeichnung. Es gibt eine Aufzeichnung dieses Gespräches. Und auch dieser Pfarrer sprach den Dialekt von Bernadette, selbstverständlich. Und der hat das aufgeschrieben. Das gibt es.
Okay.
Und jetzt lass uns mal einen Augenblick innehalten. Lass uns mal nur einen Augenblick, ich weiß, kenne, verstehe deine Skepsis, aber lass uns mal einen kleinen Augenblick überlegen. Nehmen wir einmal an, der liebe Gott im Himmel, und so sieht es jetzt ja aus, wollte ausgerechnet dieser Pfeife von Pius dem IX., der ein Versager auf der ganzen Linie war, diesem Pius dem IX. Den Rücken stärken. Weil als Bernadette das erzählt von der unbefleckten Empfängnis, ist dieses Dogma noch hoch umstritten. Es ist erst einige Jahre alt. Wollte also der unerklärliche Gott im Himmel sagen, ich stehe auf meine Kirche, ich stehe auf meinen Papst. Die machen das alles richtig. Deswegen habe ich beschlossen, aus der unerklärlichen Tiefe des Alls ein geradezu unfassbares Wunder zu wirken, nämlich einem 14-jährigen Mädchen am Arsch der Welt eine Formel einzugeben, die sich ausgerechnet diese Pfeife in Rom ausgedacht
hat. Ja, also vor allen Dingen die Chance, dass das ja von diesem Mädchen irgendwo landet, die ist ja außerordentlich gering. Also da hätte er sich ja was anderes ausdenken können. Das spricht jetzt für mich eher dafür, dass wenn es einen Gott gibt, dass er sehr viel Humor hat. Und sehr viel Fantasie.
Weil der, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie würdest du das
ja,
sehen?
Ja, also natürlich, was, so wie du das erzählst, ist es natürlich wieder, also wie alles, was du so erzählst, das ist ja wieder sensationell spannend und man denkt, wie kann denn das sein? Und dann kratzt man sich den Kopf und denkt, ist das aufregend? Wie ist es denn möglich? Ich habe da natürlich so ein bisschen Probleme mit dieser Überlieferung und der Sprache und diesen Wörtern und was auch immer sie da gehört hat. Und was sie da vielleicht doch mal irgendwo gewusst oder nicht gewusst hat, das können wir alles nicht rekonstruieren. Aber warum jetzt ein Gott so eine Pfeife da bestärkt, kann ich dir auch nicht sagen. Aber wieso lässt er dann überhaupt zu, dass so eine Pfeife so viel Macht hat? Da geht's ja schon los. Das können wir uns ja ununterbrochen in der Geschichte fragen. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann so viel zu von dem, was auf der Welt passiert?
Richtig. Das, was aber passiert jetzt, ist wirklich rätselhaft. Der Bischof von Tabre, der zuständig ist für den Fall, glaubt dieser Bernadette kein Wort. Der lässt sie kommen und befragt sie wochenlang. Glaubt ihr nicht? Und vor allem kann er sich nicht erklären, dass diese 14-Jährige diese Formel gekannt haben kann. Der versucht also zu rekonstruieren über ihre Geschwister, ihre Schwester, ihren Bruder, über den Pfarrer, das Umfeld. Hatte sie heimlich Religionsunterricht? Kann sie das gewusst haben? Hat irgendein Pfarrer aus der Gegend von dieser Formel schon mal gehört? Und kommt dann zu einem wirklich relativ überraschenden Ergebnis und schreibt in einem Untersuchungsbericht, den kannst du heute überall einlesen, das ist ein historisches Dokument. Ich habe dieses Mädchen ständig befragt, die ist völlig sauber, die ist keine Betrügerin, der haben wir alles Mögliche angedroht, die hat sich auf nichts eingelassen, die hat immer wieder das Gleiche wiederholt, die hat gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wer mir da erscheint. Ganz zum Schluss habe ich erst verstanden, das ist die Mutter Gottes und dann sagt die zu mir, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das findet endlich den Weg nach Rom. Der Papst ist natürlich, und jetzt wird's an der Geschichte seltsam. Im Grunde müsste der Papst jetzt ja hoch erfreut sein.
Und denkt,
wie geil ist das denn? Ich will die ganze Zeit ein Dogma durchsetzen, das keiner will und keiner versteht. Aber ein Wunder am Arsch der Welt in den Pyrenäen bestätigt das, was ich will. Also Gott hat sich herabgelassen. Ein Wunder zu wirken, das mein kirchliches Dogma bestätigt.
Aber wollte Gott ganz kurz vielleicht da überhaupt nicht ihn bestätigen, sondern wollte da einfach nur diese Quelle da anspringen lassen und diesem Mädchen was Gutes tun und hat vielleicht, obwohl, ja gut, wenn Gott so allmächtig ist, dann denkt er natürlich alles mit. Aber vielleicht ging es ja gar nicht um diesen Pius.
Ja, die Frage ist ja, würde sich Gott überhaupt in einen innerkirchlichen Streit einmischen? Also würde Gott den Kardinälen, die unbefleckte Empfängnis des wollen, sagen, nein, er liegt da falsch. Kann das Jenseits so völlig verrückt sein, dass es sich in der Tat in einen solch lächerlichen Streit einmischen
nicht.
Wollte?
Also ich meine, er hat ja, wenn den Menschen mit einem freien Willen versehen und aber auch wiederum nach seinem Ebenbild, heißt es doch auch. Also da könnte man sich ja auch fragen, was ist er denn für einer, wenn er solche Menschen auf die Welt setzt, die sich so gegenseitig dann wiederum zerfetzen mit all dem, was sie glauben oder nicht glauben.
Das Seltsame an dieser Geschichte ist auf jeden Fall, der Papst, der eigentlich überaus glücklich sein müsste über diese Bernadette zu Beru und dieses Wunder, will erstmal davon gar nichts wissen. Und dann geschieht etwas, was das Leben von Bernadette und von dieser ganzen Region vollkommen verändert. In der Nacht, nachdem Bernadette Soubirous erzählt hat, dass sie die gehört hat, dass diese Frau gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, wacht eine hochschwangere Frau auf, die halbseitig gelähmt ist. Das ist sie schon seit mehreren Jahren. Und diese halbseitig gelähmte hochschwangere Frau hat mitten in der Nacht das Gefühl, dass sie gerettet werden kann, wenn sie zu dieser Quelle geht. Die steht also auf, wandert durch den Wald, geht in das Wasser dieser Quelle und zack, ist die Lähmung weg.
Puh.
Das ist das erste von bis dahin 7000 aufgeschriebenen Wundern, die in dieser Quelle passiert sein sollen. Von diesen 7000 Wundern musst du jetzt 67 abziehen, weil 67 dieser Wunder hat die katholische Kirche als Wunder anerkannt. Mhm. Bei den anderen geht es um Hörensagen, aber bei den 67 Wundern hat irgendein Arzt gesagt, ich setze meine Ehre als Arzt aufs Spiel. Ich habe den Fall untersucht. Da gibt es Menschen, die an allem Möglichen gelitten haben. Und ich sage, diese 67 medizinischen Heilungen in der Quelle sind unerklärlich. Mhm. Diese Quelle, das Wasser, diese Heilungen machen aus der kleinen Bernadette einen Superstar.
Ja, das gönne ich ihr.
Das Mädel, das die Tochter eines Mannes, der im Knast sitzt, weil er Mehl gestohlen hat, das zerreißt mir auch immer so ein bisschen das Herz. Ja, verstehst du? Wenn du heute jemanden hörst, der hat irgendwie schon 3 Handy und das 4. Handy jemandem geklaut, der in der U-Bahn saß, dann würde ich sagen, ja, Arschloch. Mhm,
aber der hatte einfach Hunger, ja.
Der hatte Hunger. Ja. Er und seine Familie hatten Hunger. Der stiehlt nicht irgendeine goldbesetzte Uhr, sondern nur Mehl.
Ja, das ist traurig. Ja.
Ja. Eben. Und sie so, die also Tochter des Mehldiebs wird ein Star. Mhm. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass Pius IX. Sagt, die kommt jetzt nach Rom und verkündet jetzt vor den ganzen Kardinälen das Wunder, das sie erlebt hat.
Nix.
Käme mir total logisch vor.
Ja, denke ich auch. Aber gut.
Also wenn ich dieser Papst wäre, würde ich sagen, das ist ja so gut. Ja. Die kommt sofort nach Rom. Der Papst reagiert aber völlig anders. Er will nichts von dem Wunder wissen. Er will sie nicht in Rom haben. Stattdessen soll Bernadette in ein Kloster. Und jetzt kommen wir zu der unangenehmen Geschichte, die unangenehmen Seite dieser Geschichte. Ich habe mich ab dem Punkt immer gefragt, wenn diese 14-Jährige danach den Ruhm genossen hat, weil sie ein Wunder gesehen hat, hätte danach ein ganz normales Leben gelebt. Geheiratet, Kinder gekriegt, wäre eine erwachsene Frau geworden, gealtert. Hätte sie dann die Chance gehabt, irgendwann zu ihrem Mann, ihrer Tochter, ihrem Enkel zu sagen, weißt du, als ich 14 war, habe ich mir die Geschichte ausgedacht. Die hat aus einem Kaff in Lourdes, in der Massabielle-Grotte, einen Ort geschaffen, in dem pilgern jedes Jahr 4 Millionen Menschen, in der Hoffnung, dort eine Verbindung zu Gott eingehen zu können oder ein Wunder zu erleben. Hätte diese Frau, die hat zu ihrer Lebzeit das noch erlebt, dass es diese massenhaften Pilgerreisen gibt, hätte die irgendwann in ihrem Leben einfach gesagt, weißt du,
hab ich mir ausgedacht.
Komm, ich mach mal eine Flasche Wein auf und ich muss dir mal was sagen. Und wie
gut, vielleicht hat sie dann irgendwann, war sie selbst überzeugt davon, was sie gesehen hat, auch wenn sie es vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht so war. Also wenn man dann so mitwächst mit dieser Geschichte. Ich weiß nicht. Aber was ist denn
das
jetzt?
Also
sie ist dann ins Kloster und dann?
Wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt noch ein Wunder.
Noch eins.
Ja, es gibt noch ein Wunder. Das ist ein sehr seltsames Wunder, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, wie es war. Es gibt einen Arzt, der glaubt daran, dass Bernadette geistig verwirrt ist. Der ist der Meinung, die hat sie nicht alle. Also der glaubt, die hat sich das alles ausgedacht, genau wie der Bischof, genau wie der Priester, genau wie ihre Familie übrigens. Alle glauben, das Mädel hat eine der Waffe. Und er sucht Beweise und bittet sie, mit ihm zu der Grotte zu gehen, wo sie immer diese Erscheinung gesehen hat. Und sie soll einfach dort, wenn sie dort steht, nochmal beschreiben, was sie gesehen, gehört, erlebt hat. Und er will gucken, ob sie spinnt. Und dieses arme 14-jährige, eingeschüchterte, unterernährte, 1,40 Meter kleine Mädchen, er kommt also zu dieser Höhle, ist jetzt ganz ängstlich, weil dieser Arzt neben mir steht. Dabei ist aber auch noch der Bürgermeister, dabei sind noch mehrere andere und dieses Mädchen hat ganz offensichtlich eine Heidenangst, jetzt auf die Probe gestellt zu werden, und weil der Arzt will versuchen, ihre verschiedenen Varianten zu vergleichen und wird dann also sagen, also der hat so eine komische Theorie und sagt also, ich versuche die inneren Widersprüche dessen, was sie gesehen hat, aufzudecken. Also wenn sie die Geschichte immer wieder anders erzählt, dann hat die einfach nichts gesehen.
Ja. Ja.
Die sagt, die denkt sich jedes Mal was Neues aus und deswegen zwinge ich das Mädchen, zu dieser Höhle zu gehen. Er kommt aber, da sind Polizeibeamte dabei, da ist auch jemand vom Rathaus dabei, also dieses eingeschüchterte Mädchen steht da und sagt dann plötzlich zu dem Arzt, ich möchte eine Kerze. Und der Arzt sagt, Kerze ist okay, gibt dem Mädchen die Kerze. Ja. Und jetzt wird seltsam, in dem Bericht dieses Arztes wird stehen, ich sah dieses Mädchen ängstlich, eingeschüchtert. Und bevor ich eine Frage stellen konnte, nahm sie diese Kerze und hielt sie unter ihrer Hand eine Viertelstunde lang. Und auf dieser Hand war kein einziges Zeichen einer Verbrennung.
Aha.
Ich habe an diesem Tag ein Wunder gesehen. Das wird er bis zu seinem Tod immer wieder behaupten. Und der Mann stand außer Verdacht, dass er zeigen wollte, das Mädchen ist irre. Warum hat dieser Arzt diese Geschichte zu Protokoll gegeben? Aber wenn du jetzt mal ein Foto sehen wirst von Lourdes, wirst du immer große Kerzenprozessionen sehen.
Aha, okay.
Riesige Prozessionen mit Hunderttausenden von Menschen und die halten alle eine Kerze in der Hand. Das tun sie nicht nur deswegen, weil das so schön romantisch aussieht, mit der Kerze durch Lourdes zu laufen, sondern das machen sie auch deswegen, um an dieses Kerzenwunder zu erinnern. Dann, nach diesem Wunder, kommt Bernadette in ein Kloster. Und jetzt ist das die Geschichte, ja, wie soll ich das sagen, tragisch. Weil sie wird sehr schwer krank, immer wieder. Sie hat ganz sicher heute, wie man das heute noch beurteilen kann, ist medizinisch, sagt man, sehr wahrscheinlich waren das Folgeschäden der Unterernährung, Folgeschäden der Choleraerkrankung. Sie war ja an Cholera erkrankt. Sie hat Tumore, hat sehr wahrscheinlich an Tuberkulose gelitten. Also dieses Mädchen sagt später von ihrer Erkrankung, ich habe in einer weißen Gruft gelegen, weil sie wird gar nicht richtig Nonne. Also sie ist Nonne, er legt den Profess ab und alles. Aber sie hat eigentlich kein anderes Leben außer ihres Krankenzimmers. Und sie ist dann gegenüber diesem Orden ausgesprochen kritisch.
Aber also ganz sie fühlt kurz, sie konnte sie nicht zu ihrer Quelle gehen und sich heilen lassen. Ich meine, sie hat die Quelle entdeckt, diese Quelle heilt alles Mögliche und ausgerechnet sie heilt die Quelle nicht. Das macht mich ja jetzt doch ein bisschen stutzig.
Ja, mich auch. Lass mich die Geschichte kurz zu Ende erzählen. Bernadette schreibt dann gegen Ende ihres Lebens sehr kritisch über den Orden, in dem sie ist. Und sie sagt, fragt, wozu ist ein Besen da? Und dann schreibt sie, ein Besen ist dazu da, um zu kehren. Und wenn man den Besen nicht mehr braucht, stellt man ihn in eine Ecke. Und das bin ich. Ich bin die in die Ecke gestellte Besen. Sie verstirbt dann relativ jung und wird anschließend selig und heilig gesprochen, weil diese ganze Geschichte als glaubwürdig eingestuft wird. Und Lourdes ist heute neben Fatima und Mexico City der drittwichtigste Wallfahrtsort der Welt.
Ja.
Aufgrund von diesem Mädchen, dessen Leiche in der Kirche auch verehrt wird. Und bis heute stellt sich halt die Frage, was ist damals wirklich passiert?
Ja, das werden wir nicht rausfinden. Aber du wolltest mir ganz dringend erzählen, was mit dir passiert ist, als du in diesem Wasser lagst. Jetzt hast du mir eine Dreiviertelstunde diese ganzen wilden Geschichten erzählt. Wir werden natürlich die Lösung niemals herausfinden. Also wir werden ja nie herausfinden, was da war. Sondern irgendwas ist da hochinteressant.
Ja, zwei Sachen sage ich dir doch. Ja. Jedes Mal, wenn ich Leo den 14. jetzt sehe, oder auch wenn ich eine meiner anderen drei Päpste gesehen habe, geht mir das immer wieder durch den Kopf, dass ich denke, gibt es ein rätselhaftes Wesen, das wir Gott nennen und das will diesen Mann, das schützt diesen Mann, das unterstützt die Entscheidungen dieses Manns oder redet sich der Mann, der da durch die Peterskirche geht, das alles ein?
Ja, also meine Meinung dazu kannst du dir vorstellen. Also ich denke, wenn es so einen Gott gibt, dann möchte er ja uns alle. Dann bevorzugt er doch nicht den einen Mann, sondern dann mag er dich genauso gerne wie so ein Leo und deine Frau auch und möchte, dass es allen gut geht und nicht, dass da einer ganz besonders weit oben steht und sagt, hui, ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr leben sollt und ihr seid übrigens alle Sünder.
Ja, das verstehe ich. Ich verstehe, dass du das sagst, aber wir kommen gleich zum Baden.
Wann badest du endlich?
Ja, ich bade gleich. Lass mich doch vorher einen Satz sagen. Es gab immer einen Moment, da habe ich mir diese Frage auch gestellt. Du konntest während der Amtszeit von Johannes Paul II., wenn du in äußerster Bedrängnis warst, also ganz banal, Mutter von 4 Kindern wird lebensgefährlich krank, der Mann schreibt, oder sie selbst auch, dem Papst und hat gesagt, also wenn ich sterbe, weiß ich nicht, was aus meinen Kindern werden soll, weiß ich nicht, was meiner Familie werden soll, bitte schütze mein Leben. Lass mich nicht sterben. Diese Briefe konnte man dann Johannes Paul II. Schicken. Und in der Frühmesse, in der Andacht, wenn der Papst alleine war, in seiner Gebetskapelle gab es eine Gebetsbank. In dieser Gebetsbank waren diese Briefe drin. Mhm. Und während er morgens betete, nahm er die immer raus, las das und betete dann für die Betreffenden. Mhm. Und wenn ich mir das angesehen habe, habe ich mir gefragt, gibt es das? Hat dieser Mann, der vor dir da kniet, einen direkteren Draht zu dem für uns alle völlig unerklärlichen Gott, wie das Pius IX. Glaubte, weil Pius IX. Glaubte, dass Gott sein absurdes Dogma sogar unterstützt hat? Also kann das überhaupt sein? Oder ist das völlig verrückt?
Bist du denn zu einer Antwort für dich gekommen? Weil für mich, wie gesagt, ist die Antwort relativ klar. Wenn es ihn gibt und er uns alle erschaffen hat, dann mag er uns auch alle gleich gern. Und zwar Altersgruppen, alles. Und
also ich nicht ein Obermeister. Verrate gerne und gebe es gerne zu. Ich habe eine Freundin, die war vor einiger Zeit sehr, sehr schwer erkrankt. Mhm. Der Arzt hat ihr gesagt, ihre Überlebenschancen sind 30 zu 70. Die hat sich dann an mich gewandt und hat gesagt, ich habe Angst vor dem Tod. Mhm. Und ich bin dann in den Petersdom gegangen. Ich bin da jetzt gar kein Märtyrer. Ich gehe sowieso auf den Petersdom, weil ich da arbeite. Aber ich bin dann immer wieder zum Grab von Johannes Paul II. Gegangen und sagt, lass sie leben. Nimm ihr das Leben nicht.
Ja.
Und die ist gesund geworden. Und wir sind auf die Party gegangen, als sie 70 wurde, und haben mit ihr zusammen gefeiert.
Ja, schön.
Ich treffe mich noch mit ihr. Ich sage ihr das auch. Sie selber ist nicht gläubig.
Nee, muss
sie
ja
selber machen. Hat gesagt. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass in diesem Fall der Papst, ihr das doch Gott darum gebeten hat, ihr das Leben zu retten. Ja, ich glaube das. Stimmt.
Ja, aber vielleicht hast du ja einfach Gott gebeten.
Ja, ich habe ja nicht Gott selber gebeten. Ich habe zu Johannes Paul II. Gesagt, hilf mir mal. Mhm. Weißt du, es gibt auch Tage, da sage ich mir, das ist alles kompletter Blödsinn, weil natürlich geht das Ganze zurück auf ein feudalistisches System. Ja. Damals war das so, man wartete beim Fürsten Medici, ging da rein und sagte, ich hätte gern einen Fürsprecher, der beim König für mich vorspricht. Kannst du bitte vorsprechen und den König bitten, dass, was weiß ich, ich meinen Bauernhof behalten darf. Mhm. Also diese Fürsprechergeschichte ist natürlich eine Geschichte, die aus dem Feudalismus kommt. Trotzdem, irgendwie hat sie mich immer fasziniert und jetzt kommen wir endlich zum Baden.
Ja, bitte, also ab in die Wanne mit dir. Ja, also...
Das ist keine Wanne, sondern stell dir das mal so vor, wie ein kleiner, du bist doch aus Hamburg, also du weißt ja, da gibt's ja Kanäle. Mhm. Also stell dir das mal vor, dieses wenige Wasser, was aus der Quelle kommt, weil es sehr schlammig ist. Das ist leider sehr wenig. Das wird in ein Badehaus geleitet und in diesem Badehaus sieht aus wie ein Kanal. Verstehst du, da ist so eine Klappe? Damit wird das Wasser gestaut und dann springt der erste Kranke oder geht der erste Kranke oder wird in eine Decke gehüllt, in dieses eiskalte Wasser gelegt und kommt da wieder raus. Und das habe ich auch gesehen und habe gedacht, schauerlich, weil kalt ist sowieso nicht meins, kaltes Wasser kalt schon gar nicht. Und dann sagten die aber zu mir, also jetzt bist du mal langsam an der Reihe, und dann eröffneten die Leute, die dort arbeiten, mir, wir haben so wenig Wasser, weil so wenig Wasser aus der Quelle kommt, sodass wir viele, viele Kranke in das gleiche Wasser legen. Wo ich dann meine Bedenken anmeldete und sagte, ich möchte eigentlich nicht in dem Wasser liegen, in dem schon sehr viele sehr kranke Menschen gelegen haben.
Das klingt nicht gesund.
Dann sagte aber die Priester, die um mich herum standen, also dass das nur ein Zeichen meines schwachen Glaubens sei, und ich habe dann aber gesagt, ich würde lieber bei meinem schwachen Glauben bleiben, als jetzt in dieses kalte Wasser steigen. Wobei aber meine Bekannte, die dort die Gäste, also die Kranken begleitet, die hat mir gesagt, der Ritus ist, dass wir Begleiterinnen, die also die Kranken begleiten, als Zeichen ihres festen Glaubens, bevor das Wasser getauscht wird, das wird auch ab und zu getauscht, aber nur selten, weil es so wenig Wasser aus der Quelle kommt.
Und wird das auch auf Keime eigentlich untersucht? Da sind doch überall
Kurz bevor das Wasser getauscht wird, also das besonders häufig benutzte Wasser, in das springen die Helferinnen ganz zum Schluss nochmal rein, um ihre Glaubensstärke zu zeigen. Oh. Und erst dann wird das Wasser gewechselt. Und das fand ich interessant.
Interessant. Also vielleicht stärkt das auch einfach die Immunabwehr von diesen Helferinnen. Vielleicht haben die ein Wahnsinns-Immunsystem inzwischen.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann dazu nur sagen, von all den Dingen in meinem Leben, die mir begegnet sind, gehört Lourdes ganz sicher dazu. Aber ich finde, man muss sich in seinem Leben, also was Religion angeht, diese Frage tatsächlich mal stellen.
Ja, unbedingt.
Also will Gott diese Kirche? Es gibt jede Menge Leute, ich habe jede Menge Freunde, auch Theologen, die sagen, das ist alles totaler Quatsch. Jesus Christus hatte keine Vorstellung von einer Kirche. Jesus Christus hat all das überhaupt Hierarchien nie gewollt. Der wollte weder einen Bischof noch einen Papst. Der hat nie in seinem Leben eine hierarchische Struktur in der Kirche gewollt. Auf der anderen Seite finde ich diese Vorstellung zu denken, es gibt diesen weißen Papst und er hat tatsächlich eine Beziehung zu einem Gott, die wir rätselhafterweise gar nicht spüren, aber irgendwie gab es ab und zu Eingriffe aus dem Jenseits, um diese Kirche zu stützen.
Ja, aber gab es die woanders nicht auch? Ich meine, Glaube versetzt ja Berge, wenn man ganz doll auch an etwas glaubt. Das geht ja ein bisschen zu den Selbstheilungskräften, die wir ja letzte Woche schon hatten. Dann kannst du natürlich auch wieder etwas bewirken. Gibt es nicht auch so Untersuchungen, wenn ganz viele Menschen an einem Fleck der Welt für dich beten, dass dann durch bestimmte, keine Ahnung, Schwingungen, whatever, dass den Menschen tatsächlich dann auch besser geht und die beten halt nicht über den Papst als sozusagen Vermittler, sondern direkt.
Also, ich kann dir nur sagen, ich für mich selbst bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, den du schon gesagt hast, weil ich fand deine Idee auch für mich selbst die beste. Ich habe mir überlegt, ich glaube, dass es einen Himmel gibt. Und ich fand die Vorstellung, dass Maria mit dem lieben Gott und Jesus da gesessen hat und den ganzen Schwachsinn von der unbefleckten Empfängnis gehört hat. Und dann hat der liebe Gott gesagt, mein Sinn für Humor ist so ausgeprägt, dass ich diesem Pius dem IX. Jetzt den Gefallen tue, diesen ganzen Scheiß mit einem völlig unerklärlichen Wunder in Massabielle, in Lourdes zu untermauern, weil dort werde ich ein Mädchen durch den Wald gehen lassen und das wird sagen, die Frau, die ich dort in der Höhle gesehen habe, das ist die unbefleckte Empfängnis. Und dann steht die ganze Welt vor einem Rätsel und rätselt darum, wie dieser Gott im Himmel eigentlich tickt.
Ja,
das finde ich eigentlich eine ganz tröstliche Vorstellung, dass es so gewesen sein könnte. Aber ich glaube, sage nochmal, ich fand diese ganzen Ereignisse um Lourdes hoch rätselhaft, hochspannend. Ja. Und jedes Mal, wenn ich da bin, geht mir das ähnlich. Ich sehe diese Menschen mit diesen Kerzen, ich denke an dieses Kerzenwunder, ich denke an dieses kleine Mädchen. Diese tragische Geschichte, warum hat, und das kommt ja nochmal dazu, wir hatten schon Folgendes gesagt, in Fatima sterben von den 3 Seherkindern 2 an der spanischen Grippe. Das heißt, der liebe Gott will 2 Kinder offensichtlich, wenn es ihn denn gibt und wenn er allmächtig ist, nicht am Leben lassen. Und die arme Bernadette hat auch ein mieses Schicksal. Auch die wird nur krank und lebt auch nicht lange. Jetzt sagen die ganz Festgläubigen, das gibt eine ganz einfache Erklärung dafür.
Die Tollen will er zu sich holen oder was?
Der Herr wollte sie im Paradies.
Ja.
Und es gibt die sagen, das ist alles Quatsch. Weil Bernadette hatte sich alles ausgedacht, genau wie die beiden Kinder in Fatima sich alles ausgedacht haben. Aber ich finde das mit dem Ausgedacht in Lourdes schwierig, weil das passt zu wenig zusammen.
Ja, das verstehe ich alles. Und ich möchte auch total gerne glauben, dass da was ist, was auch was Gutes für uns möchte, wie auch immer so ein Gott aussieht. Aber natürlich gibt es immer irgendwo Menschen auf der Welt, die noch nie von irgend so einem Gott gehört haben. Und warum sollen diese Menschen jetzt schlechtere Menschen sein und nie von ihrer Sünde reingewaschen werden, nur weil sie gerade dann irgendeinem Regenwald geboren wurden? Das erschließt sich mir einfach nicht. Da komme ich da nicht mit.
Das verstehe ich mir auch nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, denen sich das nicht erschließt. Aber unser Leo der 14. würde sagen, deswegen müssen wir ja missionieren. Deswegen bin ich ja Missionar geworden.
Ja, gut. Aber so.
Ich bin Missionar geworden, um den Leuten zu erzählen, was da alles passiert ist. Aber da bin ich wieder ganz bei dir. Ich fand, ich finde das mit dem Missionieren eine wirklich, wirklich schwierige Geschichte. Also alles das, was da passiert ist und vor allem, was damals in Peru auch passiert ist.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, also
haben wir schon mal drüber
anderen
gesprochen?
Menschen den Glauben aufzuzwängen, finde ich auch schwierig. Also von mir darf absolut jeder glauben, was er und sie es möchte, aber eben nicht andere Menschen damit bedrängen oder gar bedrohen und ihnen schlechtes Gewissen machen, da komme ich dann auch wirklich nicht mit. Und es gibt dann immer so Sachen, so wenn ich jetzt auch, als diese Angriffe in Gaza so schlimm waren, und dann höre ich von einer Mutter, die 10 Kinder hat und sie arbeitet im Krankenhaus und dann fällt eine Bombe auf ihr Haus und sie kommt nach Hause und von ihrer Familie, der Mann ist tot und 9 ihrer 10 Kinder sind tot und sie kommt da an. Und wenn ich mir diesen Schmerz dieser Mutter auch nur in Ansätzen vorstelle, dann könnte ich mich hier direkt auf meinen Schreibtisch legen und nur weinen. Und dann verstehe ich nicht, wie kann es einen Gott geben, der sowas zulässt? Da kann mir doch keiner erzählen, der wollte diese 9 Kinder alle haben und die Mutter soll das dann halt aushalten. Ich weiß nicht, wie man mit so einem Schmerz weiterleben kann. Das tut mir dann so weh und dann habe ich wieder ganz viele Zweifel daran, dass das so ist.
Ja, das verstehe ich. Das geht mir genauso. Aber ich glaube, das geht allen Menschen auf dieser Welt irgendwann so, dass man sich fragt, wie kann Gott so etwas wollen? Ja. Oder, das ist ja die simpelste Antwort, er lässt uns natürlich den freien Willen und natürlich sagt er auch, es gibt so etwas wie Naturereignisse, die lasse ich einfach zu, weil die Natur so ist. Aber ich glaube, letztendlich hat noch nie jemand eine Antwort darauf gefunden.
Nee, werden wir zwei hier vermutlich jetzt auch nicht mal eben. Nein, aber es ist ja wichtig, darüber nachzudenken. Ja.
Aber was glaubst du denn, warum dieses Mädchen damals gesagt hat, dass diese Frau in der Höhle hat gesagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis?
Ja, also das ist wirklich wild. Da habe ich überhaupt keine Erklärung für. Ich habe da nach wie vor Zweifel an dieser Sprache und der Übersetzung und der Überlieferung, auch wenn es so gewesen sein mag. Aber diese unbefleckte Empfängnis, also allein dieses Wording, also dass sie das überhaupt sich so merken konnte und wiedergeben, weil das ja waren ja sicher Wörter, die sie so gar nicht kannte. Da gehen ja meine Zweifel schon los.
Na, also, dass sie das dem Pfarrer gesagt hat, da gibt es eigentlich keine Zweifel.
Ja, aber auch erstaunlich wiederum, dass sie sich das dann, wenn es so war, so merken konnte. Weil wenn mir zwei völlig fremde Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, und so klingt es ja ein bisschen, als habe sie jetzt vielleicht nicht den größten Wortschatz gehabt und die größte Bildung und schreiben konnte sie auch nicht, kann ich mir gar nicht merken, von hier bis zur Küche. Also,
stimmt, komisch.
Also, ich finde es auch wirklich komisch. Also ich möchte ja gerne, dass es da irgendwo mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir verstehen und dass das was Gutes
aber
ist.
Aber in den letzten Tagen ging es im Vatikan in dieser Frage nochmal ganz hoch her, weil die Glaubenskongregation Maria ja entthront hat. Und es gibt jetzt ganz viele Leute, die sind deswegen stinksauer, weil das angefangen hatte, dass damit das Johannes Paul II. Immer schon ein ganz großer Verehrer von Maria war und immer gesagt hat, also Christus ist natürlich der Sohn Gottes, aber es gibt da, Maria spielt eine ganz große Rolle, weil die erlöst uns sozusagen auch mit.
Ja, und außerdem, wer hat es erfunden? Ich meine, wer hat Jesus erschaffen? Gut, ihr sagt jetzt der Heilige Geist, aber es war ja letztendlich auch, oder Gott vielmehr, nicht der Heilige Geist, aber es war ja Maria.
Maria hat ein Kind zur Welt gebracht und Maria ist nach der Meinung von Johannes Paul II. Selbst eine Miterlöserin geworden. Und das hat jetzt Kardinal Fernandez, der Chef der Glaubenskongregation, erinnerst du dich an die? Das ist der mit dem Kuss, mit der Kussgeschichte.
Ja, genau, da wurde dann nichts mehr draus aus ihm. Ja.
Genau, ich heile dich mit meinem Mund. Der gute Mann, der hat jetzt geschrieben, dass Maria nicht Miterlöserin sein darf. Und jetzt gibt es ganz viele Marienfans. Der Papst selber, Leo XIV., ist auch ein ganz großer Marienfan. Okay. Wir sind jetzt ziemlich verstimmt und sagen, also das ist jetzt eine blöde Geschichte, Maria so zu entthronen. Aber wir beide...
Das wollen wir vielleicht nächstes Mal ganz in Ruhe besprechen, weil das finde ich hochinteressant, weil nämlich wenn so Frauen in der Bibel in irgendeiner Form gecancelt werden oder wieder herabgesetzt werden, das ist ja schon ein Motiv, das erkenne ich ja hier und da mal. Die Frauen werden dann ganz schnell entweder zu Sünderinnen oder gar zu Prostituierten und sie sind am Ende alle schuld. Und Maria ist ja nun wirklich da, eure wirklich absolut Heilige. Und wenn die jetzt nochmal irgendwo in ein paar Stufen herabgesetzt wird, da wäre ich ja ganz hellhörig.
Siehst du, also dann machen wir doch nächstes Mal einfach in Maria.
Maria,
und ich habe noch eine Überraschung für dich. Dann machen wir bitte auch das nächste wirklich, wirklich rätselhafte Wunder, nämlich was ist damals in La Salette passiert?
Wo ist denn bitte La Salette?
Das erzähle ich dir alles das nächste Mal.
Okay, also ganz viel Maria und noch wieder ein Wunder.
Ein Wunder aus Las Vegas.
Muss ich erstmal den heutigen Tag verarbeiten. So viel Geschichten.
Jetzt begrüßen wir beide nochmal die vielen neuen Hörer, von denen wir gehört haben, dass es viele neue Hörer in diesem Podcast.
Das ist gut.
Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Wir heißen euch alle willkommen und freuen uns darauf, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören.
Ja, und Friede sei mit euch, ne? Oder was sagt man da am Schluss?
Genau.
Ja.
Alles klar.
Alles klar. Dann mach's bis nächste
gut, meine
Woche.
Liebe.
Tschüss.
Danke.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.